Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid hier genau richtig, wenn ihr mehr als nur Bahnhof verstehen wollt. Und somit herzlich willkommen zu Auf Lok, dem ehrlichsten Podcast, seit es Züge gibt. Mein Name ist Peter Liskay, ich bin Lokführer aus Leidenschaft und beantworte hier eure Fragen rund um die DB und um mich. Und dieses Mal feiern wir eine kleine Premiere, nämlich unseren ICE L. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt über unseren Neuzugang in der ICE-Familie, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn zuerst kommt wie gewohnt unsere Community-Frage. Ich habe hier eine Sprachnachricht bekommen, die spiele ich uns jetzt mal ab. Achtung!
Wenn es im Herbst jetzt draußen nass, kalt und stürmisch ist, ändert das dann was an deiner Fahrweise vom Zug?
Sehr gute Frage. Kurze Antwort, ja, es ändert sich was an der Fahrweise. Die lange Antwort, du willst ja sicherlich wissen, was sich ändert und warum. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also wir fahren ja bei der Bahn mit Stahl auf Stahl. Das heißt also, unsere Radsätze, also die Räder, die sind aus Stahl und unsere Schienen sind ja auch aus Stahl und die Auflagefläche von dem Rad auf der Schiene ist auch nicht sehr groß, was alles bedeutet, dass wir keine große Reibung haben zwischen Rad und Schiene. Was ja erstmal positiv ist, weil so können wir energieeffizient fahren. Wenn ich den Zug also beschleunige, kann ich ihn danach sehr lange rollen lassen, ohne dass er viel langsamer wird. Geht ja beim Auto nicht so, da haben wir ja Gummi auf Asphalt und das hat einen großen Reibwiderstand und deswegen wird so ein Auto auch schnell langsamer und man kann ordentlich reinbremsen. Bremsen ist hier schon das Stichwort. Wir bei der Eisenbahn können eben nicht so eben schnell bremsen. Wegen der geringen Reibung und der hohen Masse, die wir haben. Was aber nicht das Problem ist, weil damit können wir umgehen, weil wir wissen das ja, dass so ein Zug nicht sofort anhalten kann und deswegen haben wir auch dementsprechend große Bremswegabstände zum Signal und zu den Punkten, wo wir halt anhalten müssen. Jetzt kommt aber der Herbst und da kommen wir auf deine Frage. Rate doch mal, was den Reibwiderstand zwischen Rad und Schiene negativ beeinflussen könnte. Eine blitzblanke Schiene oder Dauerregen oder Laub. Ich gebe euch ein paar Sekunden, um drüber nachzudenken. Es ist tatsächlich das Laub. Also wenn wir in dieser dunkleren Jahreszeit mit Laubfall rechnen müssen oder mit so Nieselregen, dann verlängern sich hier unsere Bremswege, weil der Reibwiderstand geringer wird. Weil dieses Laub oder dieser beginnende Regen oder dieser Niesel auf den Schienen so eine Art Schmierfilm bildet. Wir nennen das dann schlüpfrige Schiene. Und deswegen können wir hier nicht wie gewohnt mit voller Macht bremsen. Dann fangen wir nämlich an zu rutschen. Auf der schlüpfrigen Schiene fangen wir an zu rutschen. Ja, wir haben auch ABS, das heißt bei uns Gleitschutz. Und den kann man sogar hören, wenn man fährt und der Gleitschutz fängt an zu arbeiten. Dann macht es so pss, 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 pss. Müsst ihr mal genau hinhören. Da entlüftet ganz kurz der Bremszylinder. Ja? Und die Reibelemente gehen kurz weg von der Scheibenbremse. Und das hört man, das macht dann so pss, pss, pss. Das ist, damit das Rad nicht blockiert. So, wenn das Rad blockieren würde, dann wäre der Bremsweg ja noch viel länger und wir würden uns da so eine Ecke ins Rad reinfahren. Aber selbst mit arbeitenden Gleitschutz verlängert sich natürlich auch irgendwie der Bremsweg. Und weil wir das wissen, müssen wir dementsprechend früher anfangen zu bremsen. Und hier schließt sich jetzt deine Frage, wie passe ich denn meine Fahrweise an? Ich fange also früher an zu bremsen, weil ich vorsichtiger bremsen muss, weil ich weiß, dass sich der Bremsweg im Herbst durch Laubfall und durch andere Witterungsumstände verlängern wird. Da bremse ich also nicht erst einen Kilometer vorher, vor meinem Bahnsteig aus 160, sondern schon von mir aus, nur als Beispiel, fange ich bei 2 Kilometer schon mal vorsichtig an, gucke, wie sich das Fahrzeug verhält, ne? Ist es stabil, wie ist die Bremsung, bremse ich zu stark oder zu wenig und dann tasse ich mich dann so langsam mit meiner Bremsstufe an den Bahnsteig ran. Das ist die Veränderung des Fahrstils, der Fahrweise meines Zuges. Wir haben natürlich auch Sand an unserem Fahrzeug. Den können wir aufs Gleis vorne raufstreuen und der Sand, der erhöht wieder ein bisschen den Reibwiderstand. Müsst ihr euch das so vorstellen, jedes Triebfahrzeug, jede Lokomotive oder Steuerwagen, der hat mehrere solche Bremssandbehälter. Da drin ist Quarzsand, das ist so Industriesand, der ist sehr scharfkantig. Und der wird über ein Rohrsystem mit Druckluft vor das Rad gerieselt. Ja, und dann fahren wir da drüber, zermürben das, zermalmen das und das erhöht dann den Reibwiderstand. Und somit kann man wieder ein bisschen besser bremsen oder auch besser beschleunigen. Ist ja auch so ein Ding. Bei schlüpfriger Schiene fährt sich das auch schlechter an, weil die Räder geneigt sind, hier schneller durchzudrehen. Auch hier haben wir wieder ein System wie beim Auto, diese Anti-Schlupfregelung, die heißt aber bei uns Schleuderschutz. Ja, aber dennoch, der Schleuderschutz schützt uns nicht davor, dass wir jetzt schneller anfahren können, sondern der greift halt ein, wenn es zu doll wird und dann müssen wir halt ein bisschen Leistung zurücknehmen und gemäßigter anfahren. Und wir können euch überall und immer sanden. Es gibt auch Bereiche, wo man nicht sanden darf, zum Beispiel in bewegliche Teile wie in einer Weiche. Da sollte man nicht sanden und der Sandvorrat ist ja auch begrenzt, also immer damit sparsam umgehen. Wenn wir es also irgendwie anders in den Griff bekommen, indem wir ein bisschen früher anfangen mit Bremsen oder nicht so stark aufschalten beim Beschleunigen, dann ist das schon wirklich auch nachhaltiger. Allerdings kostet das alles auch ein bisschen Zeit und deswegen kann es sein, dass im Herbst, also gerade im Herbst, manche Züge ihrem Fahrplan ein bisschen hinterherfahren, ein bisschen hinterher hinken. Das muss man in Kauf nehmen, weil hier geht Sicherheit vor Pünktlichkeit. Wenn es also schlüpfrig draußen ist, dann verlängern sich nun mal die Bremswege und wir müssen hier vorsichtiger fahren. Und dann kommt es halt dazu, dass man vielleicht mal ein, zwei Minuten Verspätung aufbaut. Aber alles im Interesse unserer Sicherheit. Auch wenn es im Herbst sehr stürmisch ist, kann es sein, dass wir unsere Fahrweise anpassen müssen, weil zum Beispiel Äste, irgendwas in die Nähe oder aufs Gleis geweht werden. Wenn wir sowas merken, dann melden wir das selbstverständlich und dann kann es auch sein, dass wir die Mitteilung bekommen, hier Unwetterwarnung, bitte reduziert eure Geschwindigkeit. Da kriege ich eine Nachricht und da steht dann drin, in dem und dem Streckenabschnitt wegen Unwetterwarnung hier bloß noch 80 km/h fahren. Das verhindert möglicherweise, dass ich ungebremst in irgendwas reinfahre, was ich nicht will. Keine Sorge, so ein Zug ist schon sehr stabil. Also bloß, weil da ein Ast liegt im Gleis oder neben dem Gleis, was so ein bisschen reinragt, passiert da dem Zug nicht sehr viel. Ja? Und wenn ich ein bisschen langsamer fahre, statt 160 oder statt 140 nur 80, dann kann ich das auch dementsprechend früher sehen und kann hier einbremsen, kann die Situation besser einschätzen und dann fahre ich entweder drüber oder fahre nicht drüber, ja, über diesen Ast oder was auch immer da liegt. Also ja, im Herbst kann es auch sein, dass wir die Geschwindigkeit von vornherein reduzieren, aus Sicherheitsgründen, weil wir wollen ja alle sicher nach Hause kommen. Das bedeutet natürlich auch wieder Fahrzeitverlängerung, aber ich glaube, das nehmen wir alle gerne in Kauf, dass wir lieber später als gar nicht zu Hause ankommen. Ach, übrigens zu meiner Frage bei Dauerregen oder spiegelglatter Schiene. Wenn es lange regnet, dann ist das tatsächlich gar nicht so schlimm für den Reibwiderstand. Ja, also ausgiebiger Regen macht das Gleis auch wieder sauber. Wenn es anfänglich tatsächlich schlüpfrig wird, weil beginnender Regen ist das Problem, der sich dann mit dem Staub auf der Schiene zu diesem Schmierfilm vereint. Wenn es lange regnet, dann wird das wieder weggespült. Und dann ist wieder ein höherer Reibwert zu erwarten. Auch eine blitzblanke Schiene, da geht man nicht davon aus, dass hier irgendwelche Reibungsverluste sind, weil so eine Schiene ist ja grundsätzlich immer so blitzblank und das ist eigentlich der optimale Zustand. So, jetzt habe ich viel geredet. Also, wir passen unsere Fahrweise an. Wir müssen im Herbst tatsächlich etwas vorsichtiger fahren. Das heißt, wir können zwar schon Höchstgeschwindigkeit fahren, aber wir müssen dementsprechend früher anfangen mit Bremsen, weil wir vorsichtiger in den Bahnhof reinbremsen müssen. Und wir haben einen längeren Anfahrweg, weil wir nicht hier die volle Leistung aufschalten können, weil die Räder, sage ich jetzt mal, durchdrehen würden. So, ich hoffe, das hat jetzt deine Frage ausreichend beantwortet. Kommen wir mal zum Thema des Monats, nämlich der neue ICE L. Und das L steht hier nicht für Large oder für Light, sondern für Low Floor. Und das bedeutet Niederflur. Das hat also einen Niederflureinstieg. Und dieses stufenlose Einsteigen, das setzt hier neue Maßstäbe bei der Barrierefreiheit. Und noch was fällt auf, der ist jetzt nicht mehr so ein klassischer ICE, wie man ihn kennt, also mit so einer pfeilförmigen Spitze, sondern es ist jetzt ein lokbespannter Zug. Das ist also eine elektrische Lokomotive, es wird später mal die Baureihe 105 sein. Momentan ist da eine 193er dran, also ein Vectron. Und die zieht dann die Niederflurwagen, 17 Stück, und auch die sind ein bisschen kürzer als normal. Also deutlich kürzer. Und dadurch, dass sie kürzer sind, kann man die auch ein bisschen breiter bauen. Und das steigert auf jeden Fall dieses Raumgefühl. Also das Verhältnis von Länge zu Breite ist hier optimaler, um so eine Wohnzimmeratmosphäre zu erzeugen. Das müsst ihr mal testen, wenn ihr euch mal reinsetzt. Vielleicht fällt es euch auch auf. Und was noch auffällt ist, der hat nicht mehr diese klassischen Drehgestelle, die sonst unterm Wagen sind. Der hat ja sonst vorne und hinten so ein Drehgestell mit jeweils zwei Achsen. Der ICE L hat zwischen den Wagen nur ein so ein Radpaar. Und durch dieses sogenannte Einzelradfahrwerk wird Gewicht gespart. Ja, die sind also deutlich leichter als diese normalen Drehgestelle. Und so sinkt der Energieverbrauch. Und auch beim Fahren wird man es merken, weil es gibt ja nicht mehr dieses klassische Tok, 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 Tok. Ja, wenn so ein Zug über so einen Schienenstoß fährt, sondern wenn man bloß einen so ein Rad hat, dann macht es einfach nur mal Tok. Ich bin noch nicht mit gefahren, aber ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlen wird. Was auch spannend ist und so ein technisches Detail, normalerweise bremsen wir ja unsere Züge mit Druckluft. Ja, wir haben eine Druckluftbremse, aber der ICE L, der bremst hydraulisch. Und da bin ich schon sehr gespannt, was die Lokführer dazu erzählen haben, wenn ich mal einen treffe, wie sich das wohl anfühlt, also wie sich das benutzen lässt, diese hydraulische Bremse. Noch ein paar technische Infos. Der Zug hat eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h und hier sind einige ein bisschen traurig, dass er nur, in Anführungszeichen, nur 230 km/h schafft, weil man es vielleicht gewöhnt ist, dass man mit dem ICE noch schneller fährt, ne? 250, 80, 300. Aber es ist nicht ganz so schlimm, wie ihr euch das vorstellt. Es gibt ja nicht überall in Deutschland Strecken, die das überhaupt hergeben, dass man 300 km/h fahren kann. Es gibt viele Strecken, die deutlich langsamer sind, 200, 230 oder 250. Hier meine Stammstrecke Ulm-Wendlingen, das ist eine Neubaustrecke, die bietet nur, also in Anführungszeichen nur 250 km/h, und wenn da später mal ein ICE L drüber fahren würde, ja, dann ist der 20 km/h langsamer. Und es gibt auch bisher klassische ICEs, die nur 230 km/h schaffen, ja, der ICE T zum Beispiel, und den wird ja auch niemand seinen Rang aberkennen, nur weil er keine 250 schafft. Außerdem ist ja so ein ICE nicht nur schnell ans Ziel kommen, sondern auch komfortabel fahren. Und das kann der ICE L auf jeden Fall. Er hat also ein neues Design und neu entwickelte Sitze. Die bieten dann an jedem Platz eine Steckdose, Klapptische und einen Tablethalter. Und das wohnliche Innenraumdesign, das wird durch neue Materialien und Farben und einer tageszeitabhängigen Lichtsteuerung ergänzt. Außerdem gibt es einen deutlich verbesserten Mobilfunkempfang, ja, durch diese speziellen Fensterscheiben, die Mobilfunksignale direkt durchlassen. Und darüber habe ich sogar schon mal ein Video gemacht, kann man auch sehen auf dem Channel von der Deutschen Bahn. Spitzenreiter ist er auch beim Thema Familienfreundlichkeit, denn der ICE L bietet mit 46 Plätzen den größten Familienbereich der gesamten ICE-Flotte sowie 9 Plätze im Kleinkindabteil. Das ist ebenfalls ein Spitzenwert. Und ich habe mich auch mit einem Fernverkehrslokführer unterhalten über den ICE L. Der hat mir auch noch ein paar Tipps gegeben und ein paar Fun Facts, nämlich der Matthias Grün, ihr kennt ihn vielleicht, der ist auch auf dem ICE mit seinem Gesicht drauf als Werbebotschafter. Und der schwärmte von diesen drehbaren Clubsesseln so. Der hat den Zug ja auch schon besucht und sagte mir, hey, diese Clubsessel drehbar findet er richtig klasse. Da bin ich schon sehr gespannt, wenn ich dann mal mit dem ICE L fahren werde, werde ich auf jeden Fall diese Sessel auch ausprobieren. Könnt ihr gerne mal Rückmeldung geben, wenn ihr mal damit gefahren seid, wie ihr das findet. Ja, und damit ihr auch wisst, wann ihr denn damit das erste Mal fahren könnt, ab Fahrplanwechsel. Also am 14. Dezember 2025 wird er zunächst schrittweise innerdeutsch eingesetzt. Die ersten Fahrten finden dann zwischen Berlin und Köln statt. Und ab dem 1. Mai 2026 wird der ICE L zwischen Berlin, Hamburg und Westerland und somit das erste Mal auch auf einer touristischen Verbindung fahren. Ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt auf diesen Zug. Ich habe den ja jetzt nur mal besucht, als er auf der InnoTrans ausgestellt war. Gefahren bin ich mit dem noch nicht. Aber wenn er dann fährt, dann werde ich, auch wenn ich vielleicht gar nicht nach Westerland will, unbedingt mit diesem Zug dorthin fahren. Kommen wir mal zu meinem persönlichen Peterle-Moment. Und da habe ich mir gedacht, sprechen wir heute mal über eine Premierenfahrt, so wie beim ICEL. Nun ist ja der Zug beim Fernverkehr und ich bin beim Nahverkehr, kann also keinen ICEL fahren. Aber wir haben einen ähnlich coolen Zug bei uns neu bekommen, und zwar den IRE 200, so hieß der damals. Heute heißt der RE 200. Und das ist ein ziemlich schneller Regionalzug, der fährt 200 km/h und ist bespannt mit einer Lokomotive der Baureihe 193, also Siemens Vectron. Die gleiche Baureihe, die auch der ICEL gerade hat. Na, aktuell fährt der mit Siemens Vectron, später dann mal mit dem spanischen Talgo, Baureihe 105. Als man den Zug dann bei uns eingeführt hat, brauchte man natürlich dementsprechende Lokführer. Und als dann mein Telefon klingelte und mein Chef dran war und mich gerade fragen wollte, ob ich die Ausbildung für diesen Zug machen möchte, fiel ich ihm schon ins Wort und sagte, klar, mache ich, brauchst gar nicht weiterreden, kein Problem. Und das bedeutet, dass man uns erstmal schulen muss. Also wir brauchen ja eine Baureihenausbildung, wir brauchen das neue Zugbeeinflussungssystem, dieses ETCS, also European Train Control System, und wir müssen Streckenkunde auf dieser neuen Schnellverstrecke zwischen Ulm und Wendlingen fahren. Ja. Da hat man mich also auf Schulung geschickt nach Nürnberg zum ETCS-Lehrgang. Da gibt's dann auch so einen Simulator und anschließend auch eine Prüfung, also eine praktische Prüfung, eine mündliche und eine schriftliche Prüfung. Und danach ging's zur Baureihenausbildung. Und da habe ich dann die Lizenz erworben für die Baureihe 193, also für dieses Vectron. Dieser Vectron. Streiten sich die Geister. Und als ich dann alle Lizenzen, die ich dafür benötige, erworben hatte und der Fahrplanwechsel da war und der Zug eingeführt wurde, kam es zu meiner ersten Schicht auf dem RE oder damals IRE 200. Und ich löse so den Lokführer ab und sage, ja, Kollege, alles in Ordnung, sag ja, okay, dann lass mich mal hier alleine damit, da muss man sich ein bisschen vorbereiten, alle Daten eingeben und da wird einen schon so ein bisschen mulmig. Man fühlt sich irgendwie wie am ersten Tag, ne, wo man Lokführer ist, wo alles noch neu ist und frisch ist, weil ich fahre mit einer neuen Lok, mit neuem Zugbeeinflussungssystem auf einer neuen Strecke und das ist schon wirklich was Besonderes. Ich war also erstens aufgeregt und zweitens aber auch ein bisschen stolz, dass ich jetzt hier diesen Zug fahren darf. Und dann ging's los, Abfahrt, dann in den Tunnel rein, dann machte das Piep, Piep, dann wurde ich in dieses ETCS aufgenommen und dann fuhr ich mit 200 km/h auf einer brandneuen Strecke mit einem Regionalzug nach Wendlingen. Werde ich nie vergessen. Tolles Gefühl. Ach, danke für diese Erinnerung. Jetzt habe ich aber ein bisschen überzogen, ich weiß, aber es war es mir wert. Wir sind jetzt also vom Herbstbetrieb der Bahn, also da, wo wir wegen schlüpfriger Schiene ein bisschen vorsichtiger fahren müssen, über den neuen ICEL, der wirklich ein ziemlich cooler Niederflurzug ist, bis hin zu meinem persönlichen Peterle-Moment gekommen, da, wo ich mal einen neuen Zug fahren durfte. Und ich hoffe, dass euch das Zuhören jetzt genauso viel Spaß gemacht hat, wie mir das Erzählen. Und wenn ihr selber mal eine Frage habt, bei der ihr nur Bahnhof versteht, dann könnt ihr gerne eine Sprachnachricht an unseren Instagram-Account Deutsche Bahn schicken. Den Link, den findet ihr unten in den Shownotes. Und dann kann ich mit ein bisschen Glück schon in der nächsten Folge eure Frage beantworten. Ja, und das ganze Team und ich hier hinter dem Podcast, wir freuen uns immer riesig, wenn ihr auf Lok abonniert und eine Bewertung da lasst, weil das hilft uns, noch besser zu werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss.